direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Nachdem wir uns die letzten drei Verse mit Themen der Selbstoptimierung beschäftigt haben, wollen wir heute zum Ende kommen. Und wir machen das, indem wir uns mit dem Thema der Authentizität beschäftigen. Und Authentizität ist sicherlich ein Wort, was viele kennen, mit dem sie auch zu tun hatten, bei dem es vielen, so wie mir, schwerfällt, es auszusprechen. Aber wir würden das heute trotzdem gerne einfach nochmal aus psychologischer Sicht beleuchten. Und ich fange einfach mal mit einer ganz einfachen Frage an, Marius. Was ist Authentizität und warum scheint es so erstrebenswert?
Ich würde das jetzt definieren, als wenn die äußere Erscheinung, dass wir andere Menschen einen wahrnehmen, zu dem passt, wie man wahrgenommen werden möchte und auch, wie man sich selbst vielleicht wirklich fühlt oder sieht. Also dass Selbst- und Fremdbild und Talente und Fähigkeiten und Fremdwahrnehmung im Einklang sind. Und das ist ein schöner Zustand, also weil genau, das ist wenig Reibung, das ist das, was Carl Rogers als Fully Functioning Person bezeichnet hätte, also als jemanden, der mit sich und seinen Fähigkeiten im Reinen ist und das auch in der Umwelt eben ja, entsprechend ankommt und dementsprechend wenig Reibungspunkte, aber eben dafür viel Möglichkeiten, das eigene Potenzial weiter zu entfalten.
Und was hat es jetzt mit unserem übergeordneten Thema der Selbstoptimierung zu tun?
Selbstoptimierung könnte ja auch wie im Sinne von Roger sein, authentischer zu werden, also sich selbst zu erkennen, da hatten wir schon drüber gesprochen, und dann diese Selbsterkenntnis so zu nutzen, dass man eben auch für andere so erscheint, wie man sein möchte. Dann sind wir eigentlich beim Thema.
Ich spoiler mal schon vorweg, ich habe ein Problem mit dem Konzept der Authentizität. Und zwar, ich stelle es mal als Frage, jetzt, wann bin ich denn nicht ich selbst? Wenn Authentizität runtergebrochen, es gibt natürlich verschiedene Konzeptionen davon, es sich darum dreht, man selbst zu sein, wann bin ich denn nicht ich selbst, Klaus?
Also, die einfachste Definition, dass man eben nach außen hin genauso ist, wie man selbst ist, ist dann schwierig, wenn ich wirklich der Frage ernsthaft nachgehen will, was mein Selbst ausmacht, wie ich genau bin und so weiter, weil so eine Frage führt zu wenig. Es ist eigentlich eher so, wie es der Marius gerade wirklich gesagt hat, nämlich, dass es sich dann so anfühlt, wie dass es tatsächlich aus dir herauskommt, dass es wirklich das widerspiegelt, was du wirklich sein willst, was du fühlst, dass du bist. Also das heißt, es ist nicht so ein Haken drin, wo du sagst, Mensch, also was weiß ich, du kannst eigentlich gar kein Spanisch, kommst in eine Kneipe, machst so auf Spanisch, machst so mit ein paar Sprüchen und dann fragt dich irgendjemand, Mensch, kannst du Spanisch? Und du sagst, klar, weil du denkst, das kommt jetzt irgendwie gut an. Und denkst dir in dem Moment, mein Gott, was für ein Quatsch, weil du kannst ja gar kein Spanisch, hast damit, und das ist eine spannende Sache, zwar einerseits vielleicht kurzzeitig so eine Art Respekt oder Mensch, Wahnsinn, aber da kommt ja nichts mehr. Das heißt, du kannst das gar nicht vertreten, was du vorgibst. Und jetzt kommt was Interessantes, nämlich nicht nur, dass du dich wahrscheinlich in der Folge schlecht fühlst, sondern dir wird eigentlich verwehrt, dass du das wahrscheinlich auch noch tatsächlich als Mangel erlebst, dass du sagst, okay, ich musste ganz ehrlich sagen, ich kann es gar nicht, ich habe ja nur irgendwie den Buenos Dias oder irgend sowas sagen können, das habe ich halt irgendwo mal aufgegriffen in einem Film, und aber ich denke, ich würde gerne Spanisch lernen und ich hätte eine wahnsinnige Lust dazu und jetzt will ich tatsächlich das lernen und lerne es auch. Das heißt, wenn ich authentisch bleibe, habe ich auch sehr viel Entwicklungspotenzial und das ist eben auch, was Rogers sagt. Wenn du deine Lücken auch wirklich ernsthaft benennst, dann kannst du eben tatsächlich das auch füllen. Aber wenn du eben immer so machst, als würdest du alles schon können, dass du Dinge tatsächlich darstellst, die du gar nicht leben kannst und vielleicht auch gar nicht leisten kannst, dann ist das ein Problem.
Wir haben hier jetzt also eine, oder was ihr beschreibt, ist ja eine Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdbild. Aber keine dieser Bilder hat ja, so wie ich euch verstehe, eure Vorstellung davon verstehe, den Anspruch, das Wahre zu sein.
Weil das, also ich erstmal ist es so, nein, es ist nicht einfach Fremdbild gegen Selbstbild, sondern Selbstbild, was ich selber von mir geformt habe und das Selbstbild, was ich nach außen transportiere. Und es geht eigentlich eher um die Bilder, weil wir können gar nichts anderes machen. Ich meine, Bild ist jetzt sowieso natürlich auch so eine Metapher. Natürlich ist es nicht wirklich ein Bild, das ist ein bisschen zu simpel, ein Bild für eine Persönlichkeit. Aber ungefähr das, was ich eben meine, was ich darstelle, ja, bezogen eben zum Beispiel auf die Sprache, wäre das eben die Sprachfähigkeit des Spanischen. Die andere Person mag irgendeinen anderen Eindruck haben von mir, dass ich wahrscheinlich Spanisch kann, aber wenn ich selber sozusagen mir was vormache, dann wird es problematisch und dann bist du unauthentisch. Wenn die anderen einfach nur glauben, oh, der kann ja ganz, ganz toll eine Sprache, weil ich, obwohl ich das gar nicht gesagt habe, weil sie es einfach glauben, ist es nicht wirklich ein Problem der Authentizität. Problem ist es dann, wenn ich tatsächlich etwas vertrete, was ich eigentlich gar nicht, zu dem ich gar nicht stehe, beispielsweise. Das kann auch moralische Entscheidung sein. Es muss also nicht nur etwas Wissensmäßiges sein. Es muss nicht ein kognitiver Aspekt sein. Es kann aber auch zum Beispiel was Affektives sein, ja, dass man jemandem was vormacht. Und manchmal ist man vielleicht in der Bredouille, dass man tatsächlich jetzt tatsächlich eine Emotion stärker darstellen muss, weil sie sonst nicht offensichtlich wird, weil der andere sonst vielleicht nicht versteht. Aber das kann trotzdem noch authentisch sein, weil man trotzdem sagt, Mensch, mir geht's gerade schlecht und ich drücke das jetzt gerade aus.
Aber was ist denn, wenn mein Bild von mir selbst ist, andere Menschen zu belügen? Dass ich sage, ja, ich bin notorischer Lügner, ich gehe gerne in Kneipen, tue so, als hätte ich irgendeine Fähigkeit, die ich nicht habe. Dann bin ich ja in diesem Aspekt total authentisch mit mir selbst im Reinen. Ich sage, das ist in Ordnung für mich, so bin ich halt.
Also nehmen wir mal den Betrüger oder den Lügner, den notorischen Lügner, der tatsächlich lügt und sich dessen vollständig gewahr wird, ist wahrscheinlich doch relativ authentisch. Authentizität heißt ja auch nicht, dass man unbedingt ein guter Mensch ist. Also ich kann ja auch ein authentisch schlechter Mensch sein, aber wenigstens gibt es nicht so ein großes Delta zwischen dem, was ich abgebe und was ich sozusagen tatsächlich fühle, was ich sozusagen eigentlich bin. Da muss also auch noch eine zweite Komponente reinkommen, dass du natürlich auch nach was Gutem streben solltest. Also, dass es gute Werte sind. Also, du kannst ja zum Beispiel auch ein Unternehmen sein, das ist, also wir haben dieses Konzept des authentischen Marketings mal vor ein paar Jahren entwickelt. Und bei dem authentischen Marketing sind wir immer davon ausgegangen, dass es natürlich positive Werte sind, die man fördern sollte und die dann nach außen bringen sollte. Aber natürlich kannst du das auch negativ machen und es gibt auch ganz bestimmte Konzerne, bestimmte Firmen, die wirklich schlechte Produkte herstellen und sich auch vollständig sicher sind, dass die schlecht sind. Es wird nur dann problematisch und so machen das normalerweise dann die schlechten Unternehmen oder mit den schlechten Produkten. Sie machen uns eben vor, dass es doch bessere Produkte sind, glauben es aber selber nicht. Und da ist dann immer eine interessante Frage, würdest du selber essen? Und dann sagen sie ganz oft, nö. Also das natürlich jetzt wiederum nicht.
Das ist was ganz Wichtiges, wie ich finde, denn dieser Begriff der Authentizität ist ja in unserem Kulturkreis zumindest sehr moralisch aufgeladen und durchaus positiv besetzt. So, als sei es etwas unbedingt Erstrebenswertes, authentisch zu sein. So, aber darum muss man halt den Denkschritt weitergehen und sagen, ja gut, aber nur weil ich authentisch bin, bin ich nicht automatisch gut. Natürlich funktioniert es mit dem, basierend auf einem gewissen Menschenbild, wenn ich sage, naja, jeder Mensch will aber gut sein, was weiß ich. Wenn ich sage, es ist meine Berufung oder es ist meine, ich fühle mich am wohlsten damit, weiß ich nicht, vor die Haustür von wildfremden Menschen zu urinieren. Und vielleicht bin ich ja auch nebenbei etwas, was ich als guten Menschen bezeichnen würde, ja, dann ist das halt authentisch. Aber man pinkelt halt vor sehr viele Haustüren, wo viele Leute verständlicherweise ein Problem damit haben. Ich würde aber gerne nochmal auf einen anderen Aspekt der Authentizität eingehen, und zwar den Aspekt des wahren Selbst. Und das wird ja oft, also so, ihr habt das jetzt nicht so dargestellt, ne? Ihr habt ja gesagt, es geht darum, mit sich im Reinen zu sein. Aber oft wird ja Authentizität verkauft im Sinne, entdecke dein wahres Selbst. Es ist notwendig, dein wahres Selbst zu bestimmen. Marius, gibt es ein wahres Selbst? Was meinst du?
Ja, so eine Streitfrage. Es gibt ja auch gerade jetzt in den ganzen postmodernen Theorien, auch in der Psychologie, die Thesen, dass wir letztlich, hat Goffman ja auch gesagt, ne, auch wie im alten Shakespeare-Zitat, wir nur Theater spielen, wir nur Rollen spielen und wir eben für jede soziale Situation oder für jede Gelegenheit die passende Rolle verkörpern. Und dann ist eben die Frage, was ist dann noch das Selbst? Ist es so eine Art Mittelwert aus diesen Rollen? Ist es die psychische Instanz, die darüber entscheidet, wann welche Rolle passend ist und dabei auch hilft, diese Rollen zu formen? Also eher wie so ein Auswahlalgorithmus, der eben, so wie wir zu einem Anlass die passende Kleidung auswählen, auch psychisch die passende Rolle für eine Situation herausholt. Wäre das dann das wahre Selbst oder ist dieses Konzept eines stabilen, überdauernden Selbst einfach für die Katz inzwischen und wir sind mehr oder weniger nur geformt von den ganz vielen unterschiedlichen Erwartungen, die an uns herangetragen werden. Also je nachdem, welche Perspektive du da einnimmst, wirst du zu einer anderen Antwort kommen.
Und die Perspektive des Marius Raab?
Ich würde es eher als Gesamtsystem betrachten, also als System, was natürlich adaptiv ist, Rollen auswählt, aber eben in dieser Gesamtheit, in dieser Summe der Rollen und auch in der Fähigkeit, diese angemessen auszuwählen oder auch überhaupt erst zu erlernen und erlernen zu wollen, diese Gesamtheit würde ich als Selbst bezeichnen. Also sozusagen der Mensch mit all seinen Features, seinen Möglichkeiten, auf andere Menschen einzugehen und das auch anzupassen, das wäre dann das Selbst, also ein relativ weiter Begriff von Selbstkonzept.
Aber das widerspricht ja ein bisschen diesem Aspekt des wahren Selbst, weil dieses wahre Selbst ja implizit immer davon ausgeht, dass es so eine Art, ein Autor hat das Nugget genannt. So, es gibt einen Aspekt unserer Existenz, unseres Daseins, der unsere Bestimmung, unser wahres Ich ausdrückt. Und es wird tatsächlich meist sehr singulär ausgedrückt, was ich bemerkt habe. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sagen, naja, ich wollte immer Bäcker sein. Oder ich wollte nichts anderes im Leben. Ja, ich meine, fantastisch, ne? Goodfellas, der fantastische Film von Martin Scorsese, beginnt mit den großartigen Worten: Solange ich denken konnte, wollte ich Gangster sein. So. Und in dem Aspekt ist Ray Liotta, der die Hauptrolle spielt, natürlich authentisch. Er ist Gangster in dem Film durch und durch. Das ist mir allerdings zu singulär gedacht. Ich weigere mich einfach zu glauben, dass das wahre Selbst sich in diesem einen Aspekt, wie zum Beispiel dem Beruf, äußert und die anderen Aspekte nicht berührt.
Naja, es kommt immer darauf an, in welcher Zeit du die Frage gestellt hast und welche Menschen du gefragt hast. Es mag schon sein, dass es Leute gibt, die sagen, ich will Bäcker sein oder ich bin Bäcker und das ist meine Profession und das ist sozusagen mein wahres Selbst und hier kann ich meine Handgriffe und so weiter und ich weiß genau, welche Brote ich tatsächlich wie bearbeiten muss. Aber das große Problem ist halt, es endet schnell, dieses Konzept des Wahren selbst, indem man in neue Situationen kommt, in extreme Situationen. Und es gibt ein paar schöne Sprichworte. Zum Beispiel, diese Person ist in dieser Situation aus sich selbst herausgewachsen, sagt man beispielsweise. Und jetzt könnte man der Meinung sein, wenn du die Leute befragst und die sagen selber, ich hätte das nie gedacht, dass ich jetzt diese 27 Kinder aus dem brennenden Haus gerettet hatte. Ich habe doch immer so furchtbare Angst, Höhenangst gehabt und so weiter. Und jetzt bin ich in diesen Turm, diesen brennenden Turm hoch und habe die Kinder gerettet und ich weiß gar nicht, was mich da umgetrieben hat. Ich wollte die nur noch retten und habe mein eigenes Leben hintangestellt, obwohl ich doch ein Angsthase bin. Ich bin doch ein Angsthase. Aber jetzt war ich ganz was anderes und ich kenne mich selber nicht mehr. Kommt vielleicht sogar in eine gewisse Identitätskrise, weil ihm eingeredet wird, dass das wahre Selbst doch eigentlich der Angsthase war. Aber sowas wie den Angsthasen gibt es wahrscheinlich nicht so. Ich meine, natürlich gibt es in der Persönlichkeitspsychologie gibt es Dinge, die überdauernder sind als andere Sachen. Das ist auch, glaube ich, unzweifelhaft, dass es manche Sachen gibt, wo man sich schon einigermaßen verlassen kann darauf. Aber es ist natürlich naiv zu denken, dass in verschiedenen Situationen oder Kompetenzfeldern immer das Gleiche erlebt wird. Das wäre ein bisschen eine merkwürdige Sache. Also nehmen wir mal den Drachenflieger, der vielleicht einfach fantastisch Drachen fliegen kann und überhaupt keine Angst hat, aber trotzdem unter Umständen eine furchtbare Angst hat, weil er da eben keine Kontrolle darüber hat, einfach eine Treppe oder irgendwas hochzulaufen von 10 Metern, wo man sagt, naja, 10 Meter versus ein Kilometer in der Luft, das ist doch Pillepalle. Ja, aber das ist eben nicht Pillepalle, wenn du das nicht so kannst, nicht gewöhnt bist. Das ist eben, sind ganz alte Konzepte, dass es sowas gibt wie Angsthasen, dass es Leute gibt, die mutig sind und so weiter. Kommt immer drauf an, wo. Wenn du das gewohnt bist, wenn du das eingeübt hast, wenn du Erfahrung damit hast, dann mag das so sein. Und wenn nicht, ist es eben ganz anders. Und es kommt genauso auf deine Rolle an. Du kannst der große Generaldirektor des großen Unternehmens, des großen weltenlenkenden Konzerns sein und über Milliarden verfügen und sehr, sehr harte, klare Entscheidungen tatsächlich treffen. Aber wenn deine kleine Tochter eben dich um ein Eis anbettelt und du bist der Meinung, sie hatte eigentlich schon ein Eis und das sollte man nicht machen, dann gibst du es ihr trotzdem. Ja, das ist sozusagen, das ist das, was Marius gesagt hat, das ist zu eindimensional gedacht, das Selbst tatsächlich so zu sehen. Und man müsste nicht nur die Summe, wie Marius sagt, nehmen, sondern was ist die Summe jetzt wiederum? Es ist eigentlich sowas nicht Finites, also das ist eben nicht endlich. Es ist eben in unserem alltäglichen Erfahrungsschatz ist das ziemlich ähnlich, aber was weiß ich, wenn wir drei jetzt unterwegs sind und plötzlich passiert ein Unglück, ja, und wir müssen uns gegenseitig helfen oder wir müssen anderen Menschen helfen, werden wir vermutlich Qualitäten feststellen in uns, die uns vielleicht über uns hinaus wachsen lassen und wo wir plötzlich merken, unser wahres Selbst ist doch noch mal viel größer, als ich selber das angenommen habe. Und da wird es eben richtig spannend.
Ich finde trotzdem diesen Begriff über sich selbst hinauswachsen problematisch in der Hinsicht, dass du es halt selbst getan hast. Wenn ich als Angsthase trotzdem in das brennende Haus gelaufen bin, dann ist die Person, die in das brennende Haus gelaufen ist, bin immer noch ich. Und zwar in einem Aspekt der numerischen Identität. Also ich bin immer noch der gleiche Mensch. Natürlich verändert sich meine narrative Identität, wie ich über mich selbst denke, und mein Selbstkonzept verändert sich hinsichtlich eines ungenutzten Potenzials, was jetzt genutzt wurde hinsichtlich der Situation. Also irgendwo in meinem Charakter war das Potenzial angelegt, im Falle eines brennenden Hauses und 1000 Einflussfaktoren kannst du da reinrennen. Punkt. Damit ist es fundamentaler Bestandteil meines Selbst, auch wenn dieses Potenzial nicht genutzt ist. Wenn dieses Absolut. Potenzial nicht bei Menschen angelegt ist, dann können sie es nicht realisieren.
Also du sprichst von Charakter. Da würde ich weiß nicht, ob wir wirklich von Charakter sprechen sollen, sondern es war eine Situationsanforderung, der du sozusagen begegnen konntest. Da gab es irgendwie eine Responsivität, eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also, aber nicht wirklich etwas wie eine Fertigkeit oder eine überdauernde Eigenschaft. Das wird wahrscheinlich auch nie wieder kommen. Es ist auch nicht der Charakter wahrscheinlich, sondern es war eine gewisse, ja, wie du es vielleicht gesagt hast, Potenzial, eine Potenzialität. Aber mehr auch nicht. Aber all das gehört zum Selbst. Und das Selbst ist damit um eine Facette, würde ich eher sagen, reicher geworden, was man sozusagen vielleicht nie wieder aktivieren kann, aber trotzdem in seine Biografie reinschreiben kann. Aber das wahre Selbst ist das alles zusammen noch nicht. Also die Frage ist ja auch, selbst wenn du das wahre Selbst vereiteln wolltest, also wenn es das gibt, das wahre Selbst, und ich mache dir was vor, ist das natürlich ein Teil, könntest du ja wiederum sagen, mit einem extra Schluss, nämlich dann ist das ja auch ein Teil deines Selbst, dass du eben genau diese Facette versuchst zu vereiteln.
Exakt. Und das ist, wie gesagt, auch mein kleines Problem damit, weil dieses wahre Selbst immer von diesem Kern spricht. So, es gibt alles um uns herum und das ist alles nicht das wahre Selbst, weil das ist einfach, ja, das bin nicht ich. Ne? Das ist auch wunderbar. Das war nicht ich. Ich erkenne mich auch gar nicht wieder. So, Ich bin nicht, ich habe nicht diesen Job, das bin nicht ich. So, naja, offensichtlich schon, weil du machst es ja gerade. Es macht niemand anderes, sondern du machst es in dieser Situation, damit bist du es. Und jetzt bin ich ganz bei dir, dass du sagst, okay, gut, vielleicht gibt es dieses wahre Selbst mit seinen ganzen Potenzialen in bestimmten Situationen, in tiefer Verbindung mit unserer Umwelt. Aber das ist natürlich wesentlich unromantischer als diese Idee dieses Kernes, dieses unverrückbaren Kernes, der nur erweckt werden muss. So, wenn ich halt sage, naja, ich bin auf der einen Seite dieser knallharte Manager, der mit einem Federstrich 7000 Stellen abbaut und gleichzeitig aber weich werde bei meiner Tochter oder das weiß ich so, das sind ja Widersprüchlichkeiten. Und der Mensch, jeder Mensch steckt ja voller Widersprüchlichkeiten. Und wir würden sie gerne hin in eine Richtung auflösen, nämlich in die Richtung unseres wahren Selbst. Dass ich sage, naja gut, ach, naja, er ist gar nicht so. Ne? Er ist überhaupt kein knallharter Manager, weil er ja auch seiner Tochter hilft. Und das ist dann wieder die Frage, wen fragst du? Weil das sagt dann vielleicht die Partnerin, der Partner sagt, naja, aber er hilft ja auch unserem Kind. Fragt man die Person, deren Stelle gerade abgebaut wird, sagen sie, ja, ach, der tut immer so familiär, aber in Wirklichkeit ist er knallhart.
So. Richtig.
Und weil man die Frage ist jetzt, was davon ist jetzt das wahre Selbst, wenn du diesen Gedanken von uns, den wir formuliert haben, ablehnst, dass beides das wahre Selbst ist?
Genau, also das Problem ist einfach, dass man den Fehler macht, daraus etwas tatsächlich etwas Großes zu machen, was sozusagen mit allem in Einklang ist. Nein, das ist eben nicht so. Ein Mensch ist wie ein Kunstwerk, nämlich es hat ganz viele Brüche, wenn du es mal so bezeichnen wolltest. Das heißt aber nicht, dass man in einer Rolle die ganze Zeit Brüche hat. Also das wäre dann wiederum sehr ungewöhnlich. Also wenn du beispielsweise jetzt in deiner wissenschaftlichen Arbeit enorm sorgfältig bist, ja, also auf einem Sorgfältigkeitsindex würdest du sehr, sehr hoch scoren, dann würde ich sagen, okay, in dieser einen Tätigkeit sollte ich mich eigentlich darauf verlassen können, und das wäre normalerweise auch so, dass man vermutlich annimmt, der ist sorgfältig. Wenn er mal nicht sorgfältig ist, der Niklas, dann würde ich mir wahrscheinlich Sorgen machen, weil ich denke, okay, irgendwie hat er entweder persönliche Probleme, er hat zu wenig Zeit, vielleicht stimmt irgendwas mit ihm nicht, vielleicht ist was Degeneratives unterwegs oder irgendwas, und ich würde mir wahrscheinlich Sorgen machen und würde dich einladen zu einem Gespräch oder würde fragen, was los ist und so weiter. Aber ich würde mir überhaupt keine Sorgen machen, wenn ich nach Hause komme zu dir und du würdest unglaublich unsorgfältig eine Paprika zerschneiden, weil ich einfach sage, das ist ihm hier nicht so wichtig oder er kann es einfach nicht. Ja? Er hat es nicht gelernt, dieses Kochen, und er wird es nie lernen. Vielleicht auch, ja. Das hoffe ich nicht, aber das würde mich nicht
umhauen. Fürs Protokoll, ich bin ein fantastischer Koch, wenn ich
das... Natürlich, das haben wir ja schon an anderer Stelle, haben wir das auch schon mal gehört, genau. Ja, Richtig. Also das finde ich ist eben das Wichtige, dass man diese Rollen oder eben bestimmte Situationen, die als Cluster auftreten, die sind schon durchaus ganz gut, um vorherzusagen, wie jemand wahrscheinlich reagieren wird und was dort sozusagen ihn ausmacht in diesen Situationen, bei diesen Anforderungsmustern. Aber das kann sich dann auch schnell verändern, wenn plötzlich, was weiß ich, die sorgfältige Arbeit, aber jetzt schreit plötzlich deine Nachbarin um Hilfe und du machst die Arbeit nicht fertig, ja, dann haut mich das auch nicht vom Stuhl, sondern du sagst halt nächsten Tag, du, ich musste jemandem helfen, da war eine Erste-Hilfe-Fall und ich würde sagen, Mensch, das ist großartig, dass du helfen konntest und es ist vollkommen egal, dass du das nicht fertig gekriegt hast, weil das nicht die Sorgfältigkeit eigentlich beeinflusst.
Mein Argument richtet sich halt hauptsächlich gegen diesen es ist irreduzierbar. Also man kann einfach den Menschen oder nicht jeden Menschen auf irgendeine metaphysische, wahre Existenz reduzieren. Und selbst wenn es die gibt, werden wir niemals rausfinden, dass das, was wir gerade erleben, unser wahres Selbst ist. So, und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Aspekt, den wir ja auch schon mal ausführlich in unseren Lebensgeschichten und Geschichtenkapitel besprochen haben. Diese Quest nach dem wahren Selbst gewinnt je nach Geschichte an Bedeutung. Wenn man nämlich sagt, oh Gott, ich bin zur Universität gegangen, meine Eltern wollten, dass ich Wirtschaftswissenschaften studiere. Ja, ich habe das gemacht, ich war Unternehmensberater. Ich habe ganz viel Geld verdient. Ne? Es sind ja immer diese schönen Geschichten. Ne? Ich habe alles hatte ich, wovon sich zu träumen gewagt hat. Und dann habe ich gemerkt, nein, das bin nicht ich. Ich wollte immer Käsemacher in Südtirol werden. So, diese Geschichte hat einen viel höheren Stellenwert als jemand, der nach seinem Abitur einfach gesagt hat, naja, ich bin halt Käsemacher geworden, ich bin ganz zufrieden damit. So. Hat natürlich nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn jemand sagt, natürlich, ich wusste schon mit 5, dass ich Käsemacher werden wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Also der Punkt ist, wie wir die Geschichten erzählen und welche Hindernisse wir in diesen Geschichten überwinden müssen, auch im Sinne der Heldenreise, über die wir ja auch gesprochen haben, beeinflusst die Art und Weise, wie auch unsere Geschichte und wie wir wahrgenommen werden, gibt auch diesem vermeintlichen wahren Selbst, was, wie ich ja gesagt habe, überhaupt nicht rauszufinden ist, ob es wirklich mein wahres Selbst ist oder ob ich nur glaube, dass es mein wahres Selbst ist, gibt dem natürlich eine neue Rechtfertigung, eine neue Berechtigung, dass man sagt, ja klar, der hat alles weggeschmissen, was er hatte. Das muss jetzt sein wahres Selbst sein. Nein, es gibt keine Garantie darauf. Ich weiß es überhaupt nicht. Vielleicht habe ich in 10 Jahren, wer weiß das schon, die gleiche Krise wieder. Und ich sage, oh Gott, ich wollte nicht Käsebauer sein. Das habe ich mir vorgemacht. Ich wollte immer Unternehmensberater sein. Also dieses ständige Switchen und dieses Geschichten erzählen und dieses Operieren mit Geschichten halte ich für ganz essentiell für dieses Konzept der Authentizität.
Absolut, aber es ist vor allem ja ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn die Person jetzt tatsächlich Käsemacher in Südtirol geworden ist, und du bist ja darauf eingegangen, dass er, was weiß ich, nächste Woche könnte er vielleicht umsatteln und oder vielleicht in 3 Jahren und sagt, nee, eigentlich bin ich Weinbauer nördlich der Alpen und das reizt mich eigentlich. Auch das würde uns ja dann tatsächlich zeigen, dass da noch was anderes schlummerte, aber im Prinzip ist auch das viel zu einfach gedacht, weil man natürlich das Selbst ist wiederum, an das erinnern, was Marius vorhin gesagt hat, ist eben nicht nur diese eine Rolle, nicht nur dieser eine Beruf und so weiter. Das ist eben vielleicht auch die Geschichte, dass es ein sehr, sehr höflicher Mensch war oder dass es ein toller Ruderer war oder dass der Mensch sich einfach sehr tiefe Gedanken gemacht hat, etwas, was nie an den anderen rangetragen worden ist, über die Umweltzerstörung der Südalpen oder sowas. Also sind das Selbst, also das wahre Selbst, da muss man nochmal wirklich aufpassen, aber das Selbst ist eben unglaublich multifacetiert, in Widersprüchen drinnen, die aber gar nicht problematisch, die müssen auch nicht aufgelöst werden. Und es ist eben extrem vielfältig. Und das Wahre, Das ist eben, das ist etwas, was ich nicht sozusagen, das kann ich wissenschaftlich nicht erfassen, würde ich sagen. Weil du könntest natürlich annehmen, das ist etwas, dass ich selber das auch glaube, aber da wissen wir, das ist in der Psychologie nicht mehr besonders, wird nicht mehr stark verteidigt, diese Idee, dass es sowas überhaupt gibt, dass ich tatsächlich selber dran glauben muss. Und man kann auch wahnhaft an etwas glauben. Das ist kein richtig gutes Kriterium.
Hinsichtlich dieses Schwankens dessen, was ich glaube, was das wahre Selbst ist. Also wie gesagt, ne, jetzt haben wir den Unternehmensberater, der Käsebauer oder Käsemacher in Südtirol wurde und der sagt, ja, das bin ich. So. Der sagt zu einem Zeitpunkt X, das bin ich. So. Zeitpunkt X2, 5 Jahre später, sagt er, damals habe ich gedacht, das bin ich, aber ich bin einer Täuschung aufgesessen. Es ist jetzt Weinbauer sein. Und jetzt passiert was Spannendes, denn die Vergangenheit verändert sich. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich nie Käsebauer war, sondern unser Bezug zu unserer Vergangenheit, darüber haben wir schon gesprochen, ist unser Gedächtnis. So, woran wir uns nicht erinnern, ist uns zwar natürlich in der gewissen Art und Weise passiert, aber wenn es überhaupt nicht repräsentiert ist in unserem Kopf, dann spielt es für uns keine Rolle. Diese Tätigkeit des Käsebauerns, die eigentlich in der des Käsemachers, die in der ursprünglichen Konzeption als Endstatus konzipiert war, wie gesagt, das bin ich, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens, wird plötzlich zur Notwendigkeit. Die Bewertung verändert sich, die Vergangenheit verändert sich damit und wir erkennen, das war zwar schön, aber na, das war immer noch nicht. Meine Reise geht weiter. Und so wird die Gegenwart verändert oder setzt sich aus der Vergangenheit zusammen, ist determiniert durch die Vergangenheit und gleichzeitig rückwirkend verändert sie die Vergangenheit. In dem Sinne, dass plötzlich uns neue Zusammenhänge klar werden, dass man sagt, stimmt, das war's ja damals mit 7, als der Vater mir den Schoppen gereicht hat. Habe ich gemerkt, dass ich immer Weinbauer werden wollte.
Ja.
Ja. Und es war nicht Käse. Käsehersteller, Käsemacher.
Was ist dein wahres Selbst, Niklas? An dich offensiv gefragt? Wie würdest du antworten, wenn ich in einer Quiz-Sendung dich das fragen würde? Und ich hätte eben die Möglichkeit, das auch noch die Antwort zu bewerten nach Richtigkeit. Was ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es mal möglich ist.
Schwierig. Ich würde sagen, das wahre Selbst besteht darin, man selbst zu sein. Oder, ja, jetzt habe ich das böse Mannwort gesagt, aber das wahre Selbst besteht darin, selbst zu sein, würde ich sagen. Mhm. Und sich sehr kritisch damit auseinanderzusetzen, was das Selbst ist.
Braucht man das kritische Auseinandersetzen? Tatsächlich also ich meine, das ist schön, dass du das denkst und dass du das vielleicht auch bist oder sein willst, aber gehört das dazu wirklich?
Maris, was meinst du? Ich überlege gerade noch.
Ja, klar. Lass mich kurz.
Maris, ich habe die These nicht aufgestellt, ich habe da jetzt keine Meinung dazu.
Aber hast du selber, hättest du eine Antwort parat, was dein Selbst ist?
Nicht so richtig, ne.
Aber du hast eine Vorstellung davon, was du bist.
Ja, eine Waage, also.
Eine Waage. Ja, und ich glaube, das reicht auch. Aber das Gefühl, dieser innere Abgleich, dass es nicht die ganze Zeit hakt, dass da nicht dauernd irgendwelche Dinge passieren, wo ich sage, was ist das jetzt? Warum machst du denn so einen Quatsch? Sondern dazu zu stehen, auch vielleicht irgendwelche Narreteien zu machen und danach zu sagen, ja, klar, das gehört dazu. Nicht natürlich mit dieser unkritischen Note, dass man sagt, das ist alles egal. Alles egal ist ja gar nichts beim Selbst, aber es ist tatsächlich so, es ist eben wichtig, dass man irgendwie versucht, tatsächlich dazu eine positive Einstellung zu finden und auch zu verstehen, wo die eigenen Grenzen sind, die Limitationen und wo Potenziale sind.
Oder vielleicht, um es auf den Keim zu bringen, wenn man aus einer Situation rausgeht und feststellt, dass man sich so verhalten hat, wie man sich davor gewünscht hat, dass man sich denn gerne verhalten würde in dieser Situation. Also man sich da eben selbst treu geblieben ist, dann ist es, denke ich, schon ein sehr gutes Zeichen. Weil dann ist ja anscheinend etwas in mir, was stärker ist als die Anforderungen der Situation auch. Oder dass ich eben sowas wie einen überdauernden Kern auch zwischen Situationen habe. Vielleicht wäre das auch die Antwort auf die Frage, die du jetzt Niklas gestellt hast, was dann
ja
das Selbst wäre.
Ich glaube trotzdem, das ist die Antwort auf eine andere Frage, nämlich was das ideale Selbst wäre. Also das wahre Selbst, also das ist ja auch was Schönes. Also im Prinzip ist die Definition von Marius ganz am Anfang auch irgendwo eine Schreckensvision, könnte man sagen. Man erkennt seine Potenziale, man erkennt seine Probleme und so weiter, aber wenn du sozusagen einen guten Abgleich hast, dann bist du authentisch. Das ist dann, du hast es als wahres Selbst bezeichnet oder so gefragt, wenigstens Niklas. Aber jetzt sind wir im Prinzip einen Schritt weiter und sagen, okay, das ist jetzt die Bestandsaufnahme, aber ich bin damit nicht so ganz zufrieden. Das heißt nicht, dass ich jetzt unauthentisch bin, sondern ich setze mir ein anderes Ideal. Ich sage, das würde ich gerne erreichen. Und das war das eigentlich, was du gerade, Marius, gesagt hast. Dass man sagt, okay, also ich weiß, dass es schwierig ist und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, aber das will ich schaffen. Also ich lasse es nicht einfach treiben, aber ich sehe das eher als, und das ist auch vielleicht viel realistischer, weil das kann ich wenigstens festmachen. Weil ich kann ja sagen, okay, das sind meine Zielvorstellungen. Ich würde gerne, wenn ich mal in die Situation komme, dass irgendwo ein furchtbares Unglück ist, dass ich helfen kann, beispielsweise, oder dass ich helfen werde. Und dann gehe ich der Sache nach und versuche zum Beispiel Kompetenzen zu erwerben. Und wenn ich dann nächstes Mal wirklich dahin komme und Menschen das Leben gerettet habe, oder es muss ja ein bisschen niederschwelliger, ruhig sein, also dass man irgendjemanden aufgeholfen hat, der umgefallen ist und nicht gesagt hat, Mensch, ich weiß immer nicht, wie ich Leute anpacke und so weiter, dass ich schaffe das nicht und ich kann das nicht und so, aber ich würde das gerne, dann habe ich sozusagen mein Selbst weitergebracht und zwar in die Richtung meines Ideals.
Das Beispiel, was Marius gebracht hat, ist ja ganz schön, weil es ohne diese höhere Metaphysik auskommt. Ne? Ich bin authentisch, wenn ich mich meinen Überzeugungen entsprechend verhalte. Ich mache keine Aussage darüber, dass diese Überzeugungen in sich gut sind. So, ich sage nicht, dass ich dass diese Überzeugungen irgendwie etwas in sich Gutes oder Höheres widerspiegeln. Sie sind einfach so und wenn ich mich dementsprechend verhalte, fühle ich mich gut, damit bin ich authentisch. So. Bei dem, was Klaus gesagt hat, diese Diskrepanz zwischen wahr und ideal, da muss man allerdings auch feststellen, dass wahr im unglücklichen Fall, und wir gehen mal davon aus, dass es das überhaupt gibt und dass man das auch erkennen kann, sich nicht unbedingt mit ideal überschneiden muss, was eine krasse Einschränkung ist. Denn sobald ich mein wahres Ich erkannt habe und danach handle und gleichzeitig feststelle, dass es nicht mein ideales Ich ist, ist jede Abweichung vom wahren Ich ein falsches Ich und damit per Definition unauthentisch. Also anscheinend geht wahr und ideal nicht unbedingt immer zusammen.
Absolut nicht. Und also ich glaube eben, ideal ist ein Konstrukt, mit dem man wirklich operieren kann. Da hast du eine Zieldefinition und du kannst sozusagen was erreichen. Und wenn du das nicht dann sozusagen als Endpunkt siehst, sondern neue Ideale aufstellst, dann kann das was sehr, sehr Inspirierendes sein. Und beim Wahren ist es einfach so, für mich ist das ein komplett hypothetisches Konstrukt, was überhaupt nicht hilfreich ist. Weil das erinnert mich so ein bisschen an die Frage bei der Kriegsdienstverweigerung, würden Sie in einer solchen Situation schießen? Ja, da wurde man in die Falle gelockt mit einer Frage, deine Familie wird jetzt beispielsweise überfallen und sollte dir unterstellt werden, wenn du jetzt aber sozusagen deine Familie schützt mit einer Schusswaffe beispielsweise, dann kannst du kein Kriegsdienstverweigerer sein. Was ein vollkommen ausgemachter Wahnsinn ist. Ja, und die erste Sache ist, kein Mensch kann sich vorstellen, wie er in so einer Situation agiert, außer er hat so eine Situation vielleicht mal erlebt. Hoffentlich haben wir solche Situationen noch nie erlebt. Ja, das ist die erste Sache. Die zweite Sache, es sind völlig andere Ebenen. Die eine Ebene ist eine ideologische Ebene, dass man eben Kriegsdienst ablehnt und Krieg auch ablehnt meist. Das muss nicht unbedingt sein bei Kriegsdienstverweigerung, aber es kann sein. Und die zweite Sache ist eben der Schutz des eigenen Lebens oder der Familie in einer bedrohten Situation. Das ist eine völlig andere Sache. Aber das Wichtige ist vor allem, die Leute, ihr kennt bestimmt diese Reden von Leuten, die schockiert sind nach einem Attentat, nach einem furchtbaren Erlebnis, einem Weltereignis, beispielsweise Zweiter Weltkrieg war früher ein großes Thema, dass man der Generation des Zweiten Weltkriegs erstmal mit Recht natürlich Vorhaltung macht. Man kann immer einer Generation Vorhaltung machen, dass sie bestimmte Sachen falsch gemacht haben. Aber was besonders problematisch war, ist, dass man gesagt hat, sowas hätten wir nie getan. Aber was wir getan hätten, ist völlig hypothetisch. Also ich gehe davon aus, dass wir ziemlich ähnlich gehandelt hätten. Und es ist erschreckend, dass ich das sage. Aber ich vermute ja, dass die Frage so abzielt, wenn du damals in dieser Zeit, als derjenige, der du jetzt bist, aber der bin ich ja nicht, den gibt es ja gar nicht, sondern es gibt dann, wenn überhaupt, nur einen, der vom Zeitgeist geprägt ist, von deiner damaligen, seinen Umständen, von der Situation und so weiter. Und ich vermute mal, dass die nicht alle viel blöder waren als wir, sondern wir müssen deswegen, sage ich auch immer, geht es ja nicht unbedingt nur um die Menschen, sondern es geht um die Situation, dass wir solche Situationen gar nicht mehr so herstellen, dass Leute in solche üblen Situationen kommen. Weil das andere hilft uns gar nichts, dass wir selber meinen, wir würden ja, unser wahres Selbst würde ja das ablehnen, eine Waffe in die Hand zu nehmen oder Menschen zu töten. Nein, das ist ziemlicher ausgemachter Blödsinn, glaube ich.
Definitiv und steckt ja versteckt auch in der Losung nie wieder drin, weil wenn ich der Überzeugung bin, dass dieses Ereignis, der Zweite Weltkrieg und der Schrecken, der damit verbunden ist, ein singuläres Ereignis basierend auf der wahren Natur einer bestimmten Generation zurückzuführen ist, dann muss ich mir auch keine Sorgen darüber machen, dass es je wieder geschieht. So, außer ich kenne alle Einflussfaktoren, die dazu geführt haben. So, und aber wenn ich sage nie wieder, dann erkenne ich implizit an, dass es wieder geschehen kann und dementsprechend auch nicht mit dieser sehr faulen und einfachen Erklärung beiseite gewischt werden kann. Ja, wir hätten das nicht gemacht. Ich wäre ja damals im Widerstand gewesen. Genau. Also, halten wir vielleicht zum Ende dieser Folge fest, dass dieses Konzept des wahren Selbst, des True Self, und jetzt kommen wir wieder zum Aspekt der Selbstoptimierung, was uns ja auch offensiv verkauft wird in entsprechenden Angeboten, dass es darum geht, das zu erkennen, dass dieses Konzept vollkommen nutzlos ist. Wir können mit dem idealen Selbst operieren, ja, aber dieses ideale Selbst orientiert sich natürlich immer an irgendwelchen Normen, an irgendwelchen Autoritäten, ist allerdings von uns hauptsächlich aufgestellt. So. Und hat damit keine metaphysische Autorität, keine Rechtfertigung. Wir denken uns das aus, naja, so wollen wir gerne sein, wir handeln danach, wir fühlen uns authentisch. Das ist vollkommen in Ordnung, aber widerspricht diesen Gedanken dieses essentialistischen wahren Kerns, den jeder Mensch in sich trägt. Es kann sein, dass es so ist, aber ich bin der Überzeugung, und da klaue ich mir das Argument von Albert Camus, der Mythos des Sisyphos, dass wenn es dieses Meaning gibt, den Sinn des Lebens, dass wir ihn eh nicht erkennen würden, also bringt es eigentlich nichts, danach zu suchen, sondern wir sollten uns lieber anfangen, unser eigenes Schicksal zu erbauen und zu kreieren. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Ich bedanke mich und sage Tschüss.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.